ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Reinhören und Bescheid wissen, was in der Region los ist.
Der Tag in Berlin und Brandenburg mit Irina Grabowski. Die Gesundheitsminister der Bundesländer fordern Änderungen an den Plänen für die Krankenhausreform von Karl Lauterbach. Denn würden die Vorschläge des Bundesgesundheitsministers umgesetzt, müssten auch in Brandenburg im ländlichen Raum Kliniken schließen. Die Ländervertreter verhandelten erneut mit dem Minister, sind aber nicht weit gekommen, berichtet rbb24-Reporter Nico Hecht.
Es geht nicht viel voran bei den Verhandlungen um die Krankenhausreform. Doch für Brandenburg sei klar, sagt Landesgesundheitsministerin Ursula Nonnemacher, Grüne, die bisher geplanten Anforderungen an Krankenhäuser, wie viel Personal und Technik für bestimmte Leistungen vorhanden sein müssten, könnten viele Kliniken hier kaum erfüllen.
Wir fordern halt, dass es Ausnahmeregelungen für dünn besiedelte ländliche Regionen geben muss, dass wir die Leistungsgruppenkriterien auch in Kooperation erbringen dürfen. Und wir fordern, dass es mehr sogenannte ambulant-stationäre Angebote gibt.
Kooperationen meint, Krankenhäuser sollten Fachpersonal, also Ärzte oder Pfleger und Technik zusammen addieren dürfen, um Leistungen im Verbund anbieten zu können. Sonst drohten der Versorgung im Land große Löcher. Zu hohe Anforderungen verhindere, dass die Länder nach Bedarf die medizinische Versorgung planen könnten.
Da sehen wir, dass uns sehr wenig Vertrauen von der Bundesebene entgegengebracht wird. Und es kann nicht die Quintessenz sein, konzentriert alles so maximal, dass wir unseren Menschen nur noch sagen können, na dann geht doch nach Berlin oder nach Dresden. Das ist absolut indiskutabel.
Bis Ende April werden die Länderminister nun ihre Änderungsforderungen schriftlich einreichen. Bundesgesundheitsminister Karl Lauterbach, SPD, sagte, er sehe alle Probleme, die angesprochen würden, als lösbar, auch wenn der Bund gerade bei den Qualitätsanforderungen streng sei. Aber alle Minister hätten auch erklärt, es brauche diese Reform, gerade bei der Finanzierung, die Kliniken längst rote Zahlen schreiben lasse.
Gelingt uns das nicht, würden wir nicht nur ein ungeordnetes Krankenhaussterben in den nächsten Jahren nicht mehr abwenden können, sondern wir hätten auch mit Qualitätsdefiziten zu kämpfen, die für die Bürger sehr schwer vermittelbar sind.
Lauterbach wollte das Gesetz eigentlich schon Ende April im Bundestag diskutieren lassen. Das soll nun aber noch vor der Sommerpause gelingen. Brandenburgs Gesundheitsministerin Nonnemacher hält das, Stand jetzt, für ein sehr sportliches Vorhaben.
Ja, und sie fordert ja auch Änderungen an der geplanten Krankenhausreform. Elon Musk hatte angekündigt, bei Tesla weltweit Stellen abzubauen. Jetzt ist klar, was das für das Werk in Grünheide heißt, dem einzigen Tesla-Werk in Europa. Zunächst war ja von tausenden bedrohten Stellen die Rede, jetzt sollen es einige hundert sein. Aber es soll kein Mitarbeiter der Stammbelegschaft entlassen werden, erklärt Martin Kraus aus dem rbb-Studio Frankfurt-Oder.
Schon Anfang der Woche hatte uns Tesla mitgeteilt, dass der von Musk in den Raum gestellte Umfang von 10% der Belegschaft für Grünheide nicht gelten wird. Heute wurden nun konkrete Zahlen präsentiert. So hat das Unternehmen 300 Leiharbeiter abgemeldet. Es handelt sich somit um keine Kündigung von Mitarbeitern, wie Tesla extra betont. Denn Leiharbeiter werden über Verleihunternehmen angestellt und, wie der Name schon sagt, an Firmen verliehen. Und davon gibt es im Tesla-Werk in Grünheide auch einige. Rund 2000 der insgesamt 12.500 Beschäftigten sollen Leiharbeiter sein. Diese Zahl hatte die Werksleitung nun reduziert, um der von Musk angekündigten Sparmaßnahmen zu entsprechen.
300 Leiharbeiter müssen gehen, aber werden sie dadurch arbeitslos?
Zunächst einmal werden Leiharbeiter über die Verleihunternehmen angestellt und das auch in der Regel unbefristet. Ein Großteil der 300 betroffenen Mitarbeiter soll laut Tesla auch bereits an andere Kunden bzw. Firmen weitervermittelt worden sein. Ein Jobverlust ist daher nicht automatisch mit der Entscheidung von Tesla verbunden. Unabhängig davon braucht aber Tesla eigentlich eher mehr als weniger Mitarbeiter für den Standort Grünheide. Immerhin ist bereits die Erweiterung des Werks beantragt. Neben der jetzigen Fabrik soll eine zweite entstehen, um die Produktion dann auf 1 Million E-Autos pro Jahr zu erhöhen. Dafür sind noch einmal rund 10.000 weitere Jobs vorgesehen. Daher wird meiner Meinung nach das Unternehmen bei der Kündigung von Mitarbeitern zum jetzigen Zeitpunkt eher zurückhaltend sein, egal was global gesehen an Einsparungen angestrebt wird.
Das ist die Einschätzung von rbb24-Reporter Martin Kraus. Also erst einmal Entwarnung für die meisten Tesla-Mitarbeiter in Grünheide. Nach Berlin. Im Abgeordnetenhaus ist heftig debattiert worden. In der Aktuellen Stunde ging es um das Hochschulgesetz, dessen Novelle reichlich Zündstoff bot. RBB 24 Landespolitikreporterin Sabine Müller hat die Diskussion verfolgt.
Die Debatte begann harmlos mit einer Lobeshymne des SPD-Abgeordneten Marcel Hopp auf Berlin als Standort von Wissenschaft und Forschung.
In der Wissenschaft spielen wir in der Champions League ganz oben. Und darauf können wir als Stadt und Bundesland zu Recht stolz sein.
Gerade in Zeiten von erstarktem Rechtsextremismus, Desinformation und wachsender Demokratiefeindlichkeit braucht es dringend eine starke Wissenschaft, so Hopp. Danach wurde es schnell konfrontativ. Im Fokus das geplante neue Ordnungsrecht an Hochschulen, das Exmatrikulationen wieder ermöglichen soll, wenn Studierende schwere Straftaten begehen. Damit reagiert der Senat auf einen antisemitisch motivierten Angriff auf einen jüdischen Studenten im Februar. Und darauf, dass nach dem Überfall der Hamas auf Israel auch Berlins Universitäten zur Konfliktzone geworden sind. Die Grünen-Abgeordnete Laura Neugebauer kritisiert die Senatspläne als nicht rechtssicher.
Was hier unter Extremismus gefasst werden soll, ist nicht klar definiert. Es bringt die Gefahr der Willkür und des Missbrauchs. Eine Willkürgefahr, gegen die sich viele Studierende zu Recht wehren, weil sie jede politisch aktive Person treffen kann.
Hier werde das repressivste Ordnungsrecht der Bundesrepublik im Eilverfahren durchgeprügelt, um den starken Mann zu markieren, warf Tobias Schulze von der Linken dem schwarz-roten Senat vor.
In Zukunft ist es beispielsweise möglich, einen Studierenden zu verfolgen, der eine kopierte Netflix-Folge über einen Uniserver runterlädt. Der kann exmatrikuliert werden.
Das sei kompletter Unfug, erwiderte SPD-Wissenschaftssenatorin Ina Ciborra und ging zum Gegenangriff über.
Ich finde es wirklich, und das wisst ihr auch besser, ich finde es wirklich ziemlich erbärmlich, wenn hier Ängste geschürt werden, wenn hier Unwahrheiten verbreitet werden. Gewalt und Extremismus sind klar definierte Begriffe.
Gleichzeitig zeigte Ciborra sich bereit dafür, unklare Formulierungen zu schärfen oder aus dem Gesetz zu nehmen. Das könnten die Abgeordneten im parlamentarischen Verfahren durchaus tun. Dem CDU-Abgeordneten Adrian Grasse war es wichtig zu betonen:
Es wird keine Exmatrikulation aus Gesinnungsgründen geben. Die studentische Meinungsfreiheit wird nicht eingeschränkt. Ebenso falsch ist die Behauptung, dass die Hochschulleitung zu einer Art Gesinnungspolizei würden.
Aber die Hochschulen müssten wieder zur Ruhe kommen, so Grasse. Und Eskalationen wie tätliche Angriffe oder auch Hörsaalbesetzungen hätten gezeigt, dass die bisherigen Sanktionsinstrumente wie etwa Hausverbote nicht ausreichten. Das sieht auch die AfD so. Allerdings fordert sie ein noch schärferes Ordnungsrecht, als es bisher geplant ist. Der Abgeordnete Martin Trefzer verband die Forderung mit Grundsatzkritik an der Arbeit von Wissenschaftssenatorin Ciborra.
Sie regiert saft- und kraftlos vor sich hin, mal getrieben vom Koalitionspartner wie beim Ordnungsrecht, mal ausgebremst von der eigenen Verwaltung. Jedenfalls völlig plan- und ziellos, ohne eigene Vision für den Wissenschafts- und Forschungsstandort.
Das verschärfte Hochschulgesetz soll noch vor der Sommerpause im Parlament beschlossen werden. Dann wird die Praxis zeigen, wo es tatsächlich zur Anwendung kommt. Wie Senatorin Ciborra durchblicken ließ, rechnet sie damit, dass Ordnungsrecht und mögliche Exmatrikulationen noch die Gerichte beschäftigen werden.
Hitzige Diskussion also im Abgeordnetenhaus über die Reform des Hochschulgesetzes. Von Kindheit an auf den Rollstuhl angewiesen zu sein, das erfordert besondere Vorbereitung auf das Leben und auch besondere Fertigkeiten. Und die vermittelt Matthias Wagner. Er ist Inklusionstrainer in der Trickfabrik Schwedt. Und das ist ein Verein, in dem Rolli-Kids, so nennen sich die Kinder im Rollstuhl, lernen, spielerisch den Alltag mit der Behinderung zu bewältigen. Was man alles mit einem Rolli machen kann, das hat RBB24-Reporter Ricardo Wittig beobachtet.
Als du in die Wall reingefahren bist. Du warst perfekt vorne.
Alter. Matthias Wagner und die 8-jährige Rosalie trainieren im Schweter Skaterpark das Rückwärtsfahren im Rollstuhl. Die Wall ist eine Wand, an der Skater hinauffahren können. Rosalie gehört zu den erfahrenen Rollstuhlfahrerinnen und bereitet sich auf einen Wettkampf vor, im Rollstuhl skaten. Beim ersten Versuch kippt sie jedoch um.
Und als du die Drehung eingeleitet hast, warst du einfach einen kleinen Tacken zu schnell. Sollen wir noch mal probieren, ein klein bisschen langsamer?
Ja, Spaß gemacht.
Hat Spaß gemacht, ja, das hat Spaß gemacht.
Der 42-jährige Matthias Wagner hatte mit 18 Jahren einen Sportunfall. Seit einem Jahr ist er selbst auf einen Rollstuhl angewiesen, musste selbst lernen, mit dem Rolli Hürden im Alltag zu meistern. Als Inklusionstrainer gibt der Lokaljournalist der Märkischen Oder-Zeitung nun gerne seine Erfahrungen weiter. Im Verein der Trickfabrik Schwedt. Zum Training ist auch der 6-jährige Luke gekommen.
Oberkörper gerade lassen. Gerade, Luke. Setz dich gerade hin und guck nach vorne.
Luke soll heute das Anheben der Vorderräder lernen, ohne dabei umzukippen. Jede kleinste Stufe ist für ungelernte Rollstuhlfahrer ein großes Hindernis.
Der Wheelie, den wir brauchen, um über Hindernisse zu kommen, ist eine der anstrengendsten Übungen, weil man die ausschließlich aus der Bauchmuskulatur heraus macht, um im Schwerpunkt zu bleiben.
Zur Trainingsgruppe im Verein gehören aktuell 4 Rolli-Kids. Ziel ist es, die Kinder sollen Bordsteinkanten, Treppen und irgendwann den Ein- und Ausstieg in Bussen können. Am Rand der Skaterbahn warten die Eltern. Anfangs waren sie in Sorge um ihre Kinder. Jetzt gehört diese Trainingseinheit im Verein zum festen Bestand der Wochenplanung, sagt Rosalies Mutter Virginia Wegi.
Wir wohnen auf dem Dorf und wenn man dann solche Bordsteinkanten hat, um über die Straße zu kommen, da ist sie einmal wirklich gegengefahren und ist aus dem Rollstuhl rausgefallen. Und jetzt passiert das seit dem Training hier eben nicht mehr, weil sie solche Alltagssituationen eben beherrscht.
Auf der Skaterbahn geht es weiter mit einer Rollstuhl-Polonaise. Denn das Wichtigste für Inklusionstrainer Wagner ist, den Kindern spielerisch die Scheu vor der Beeinträchtigung durch einen Rollstuhl zu nehmen.
RBB24-Reporter Ricardo Wittich war in der Trickfabrik Schwedt. Der Verein kümmert sich nicht nur um die kleinen Rollstuhlfahrer, die Rolli-Kids. Am 2. und 3. Mai wird es in Schwedt ein Training für Senioren geben, mit Rollstuhl oder mit Rollator.
Das war der Tag in Berlin und Brandenburg mit dem Neuesten aus Ihrer Region. Übrigens, für noch mehr News und Hintergründe hören Sie doch mal rein in unseren Podcast News Junkies. Ein Tag, ein großes Thema. Montag bis Freitag, auch in der ARD-Audiothek.